zwischen Hamburg und Haiti.
Tanz auf dem Vulkan mit Humboldt auf den Chimborazo in Ecuador. Eine Sendung von Jörg Wunram.
Schneebedeckt ragen die riesigen Kegel in den blauen Himmel. Der Wind weht leicht, die Wolken tanzen langsam über das Hochland hinweg. Dabei werfen sie ulkige Schatten auf die grün-braune Landschaft. Fast wie ein Kinderspiel wirkt das. Die Sonne taucht die Berge in ein glühend warmes Licht. Still ist es, die Abendstimmung in den ecuadorianischen Anden verströmt Kraft und vor allem Ruhe. Die Gipfel von Cotopaxi und Chimborazo wirken majestätisch und erhaben. Kein Wunder, dass die Urbevölkerung des Landes die beiden höchsten Berge Ecuadors als Thron des Mondes und eisigen Thron Gottes betrachtet hat.
Cotopaxi und Chimborazo gehören zu einer Kette von mehr als 50 Vulkanen. Diese Feuerberge erstrecken sich auf einer Länge von 500 Kilometern und liegen etwas südlich des Äquators. Der deutsche Wissenschaftler Alexander von Humboldt hat diesen Landstrich Straße der Vulkane getauft. Der preußische Abenteurer war es auch, der als erster Europäer den Cotopaxi und den Chimborazo bestiegen hat. Ganz nach seiner Lebensmaxime:
Das Schwierige erscheint mir nie unmöglich.
Die Besteigung von Cotopaxi und Chimborazo war Anfang des 19. Jahrhunderts ein unglaubliches Wagnis. Auf diesen Spuren zu wandeln, ist bis heute eine Herausforderung für Abenteurer und Bergsteiger. Alexander von Humboldt hat die Expeditionen detailliert in seinem Tagebuch festgehalten.
Am 23. Juni 1802 gelangte ich nahe an den Gipfel des Chimborazo.
Monsieur Alexander, Monsieur von Humboldt, das Essen ist gerichtet.
Mein lieber Bonpland, ich komme augenblicklich. Jedoch gedenke ich, diesen Gedanken über unseren Versuch, den Chimborazo zu besteigen, noch niederzuschreiben.
Ah, oui. Monsieur sind immer noch enttäuscht.
Ach, treuer Freund. Wir wenden uns so nah, erkannten mehrfach den Chimborazo. Die Hoffnung, diesen ersehnten Gipfel zu erreichen, belebte unsere Kräfte ja immer wieder aufs Neue.
Fast 33 Jahre alt ist Alexander von Humboldt, als er diese Zeilen in sein Tagebuch schreibt. Der umtriebige und wissbegierige Naturwissenschaftler aus Preußen bereist Südamerika nicht nur mehrfach, sondern er kartiert, skizziert und vermisst es auch. Der junge Mann entdeckt Anfang des 19. Jahrhunderts die neue Welt anders als die spanischen Eroberer. Nicht die Gier nach Gold ist sein Antrieb, sondern die Neugier. Abenteuer erleben, die ihn bis an seine physischen und psychischen Grenzen bringen, sie manchmal sogar überschreiten lassen. Humboldt befindet sich am Fuße des höchsten Berges der damals bekannten Welt, am Chimborazo, mitten in den ecuadorianischen Anden. Humboldt macht damals Bekanntschaft mit dem dichten Nebel und dem Regen, die hier am Äquator das Bergsteigen manchmal zu einer Geduldsprobe machen.
Die Nebelschichten, welche uns hinderten, entfernte Gegenstände zu sehen, schienen plötzlich, trotz der totalen Windstille, vielleicht durch elektrische Prozesse, zu zerreißen.
Regen prasselt aufs Zeltdach. Die fetten, grauen Wolken hängen tief, fast zum Greifen nah. Auf 4000 Metern Höhe kein Wunder. Es herrscht Ruhe im Basiscamp am Cotopaxi. Obwohl mehr als 200 Jahre vergangen sind, am Wetter in Ecuador hat sich seit Humboldts Aufenthalt in dem südamerikanischen Land nicht viel verändert. Das spüren die 10 deutschen, österreichischen und schweizerischen Bergsteiger jetzt am eigenen Leib. Die Männer und Frauen liegen in ihren blauen Zelten und warten auf bessere Bedingungen. Der dichte Nebel verschluckt in fast schauriger Stille die braun-grüne Landschaft. Nur im dunkelgrünen Küchenzelt herrscht Betrieb. In der Mitte des größten Zelts zischt ein Gaskocher. Auf den drei Flammen stehen große Aluminiumtöpfe. Juan, Angel und Segundo schneiden Gemüse und Kartoffeln klein. Antonio zerteilt ein Huhn und hat auch sonst alles im Griff. Er ist der Chef im Küchenzelt, der Koch. Er bestimmt den Speiseplan für die Bergsteiger.
Esta noche le vamos a dar de comer es sopa de legumbres. El primer plato, el segundo plato.
Heute Abend haben wir eine Gemüsesuppe. Dann gibt es Hühnchen mit Reis und Kartoffeln und rote Beete, nichts weiter. Und als Dessert gibt es ein Mousse aus Baumtomate.
24 Jahre alt ist Antonio. Seit 4 Jahren arbeitet der junge Koch für eine lebende südamerikanische Legende. Antonio gehört zum Expeditionsteam von Marco Cruz. Der 69-Jährige gilt als der bekannteste Bergsteiger Ecuadors. Für Antonio ist es eine Ehre, mit Cruz zu arbeiten.
Ich finde es interessant, in den Bergen zu leben und zu arbeiten. Man lernt eine Menge Leute kennen und hat immer wieder mit anderen Bedingungen zu tun. Es ist eine abwechslungsreiche Arbeit in wunderbarer Landschaft.
Seine Kumpels im Zelt, die Bergführer, hören aufmerksam, fast andächtig zu. Sie nicken und müssen lachen, als der Koch zugibt.
Ja, es ist mein erstes Radiointerview.
Das gilt auch für die anderen Chicos, für die anderen Jungs. Zurückhaltend sind sie, aber nicht schüchtern. Juan beispielsweise fragt detailliert, wie denn das Leben so in Deutschland sei. Dabei lacht er mit strahlend weißen Zähnen. Das fast kreisrunde Gesicht und die Lachfältchen verraten, der 49-Jährige liebt seine Arbeit.
Ich arbeite schon seit 1978 für Marco Cruz. Als Bergführer bin ich seit 25 Jahren unterwegs. Die Touristen kommen aus aller Welt hierher. Italiener, Franzosen, Deutsche, Schweizer, Spanier, aus aller Welt eben. Auch Amerikaner sind dabei.
Diesmal besteht die Gruppe aus 10 Bergsteigerinnen und Bergsteigern. Sie kommen aus Österreich, der Schweiz und Deutschland. Zu ihnen gehören 4 ecuadorianische Guides und Marco Cruz. Der 69-Jährige ist der Chef der Unternehmung. Er macht das schon seit Jahrzehnten.
Seit mehr als 40 Jahren arbeite ich als Bergführer. Ich war 7 Jahre lang in Europa, habe dort viel gelernt. Ich war in Chamonix in der Schule, am Fuße des Mont Blanc, und in den Dolomiten und in Spanien. Später war ich dann für den Summit Club, also den Deutschen Alpenverein, tätig in Berchtesgaden. Und in München habe ich die Organisation des Vereins kennengelernt und dann verschiedene Programme für Ecuador ausgearbeitet.
Nach einem langen Aufenthalt in dem Hochlande von Quito, einer der wundervollsten und malerischsten Gegenden der Erde, genossen wir mehrere Tage lang auf einer Hochebene, in welcher man nach dem furchtbaren Erdbeben die neue Stadt Riobamba zu gründen anfing, eine herrliche Ansicht des glocken- oder domförmigen Gipfels des Chimborazo.
Erzählt Alexander von Humboldt, als er und seine Gefährten das Wagnis starten, den 6267 Meter hohen Berg zu besteigen. Bis heute hat der Chimborazo seine Faszination nicht verloren. Damals wie heute gilt der riesige Vulkan als der höchste Berg der Welt. Zumindest, wenn man die Höhe vom Erdmittelpunkt aus misst. Denn dann überragt der Chimborazo den Mount Everest um genau 2,2 Kilometer. So sei der höchste Berg Ecuadors ein begehrtes Gipfelziel, findet Bergführer Juan.
Der Chimborazo ist schwer, nicht sehr, aber schon ein bisschen. Und er ist hoch, fast 6300 Meter.
Im gleichen Atemzug nennt Juan den zweithöchsten Gipfel des Landes, den Cotopaxi. Auch diesen hat Humboldt schon bestaunt, allerdings oben war er nie. Heute gilt dieser Vulkan als ideales Trainingsterrain für den Chimborazo. Der Cotopaxi ist allerdings weit mehr als nur ein Aufwärmprogramm.
Wie ein Vulkan aus dem Bilderbuch steht der Cotopaxi in der kargen Landschaft. Knapp 5900 Meter hoch ragt er schneebedeckt und nahezu gleichschenklich empor. Er ist ein natürliches Kunstwerk. Müssten Kinder einen Vulkan malen, dann brächten sie genau so einen Kegel zu Papier. Über die Expedition hinauf zum Cotopaxi hat sich die Nacht gelegt. Es hat viel geschneit in den vergangenen Tagen, doch jetzt hat der Wind die Wolken auseinandergetrieben und weggeblasen. Der Sichelmond leuchtet am blau-schwarzen Äquatorhimmel. Das Kreuz des Südens ist zu erkennen. Die Bergsteiger haben schon die ersten Höhenmeter hinter sich gebracht, machen eine Trinkpause und schauen fasziniert in die Ferne, denn dort gibt es ein atemberaubendes Naturschauspiel zu bestaunen.
Super, hier die Wetterleuchten im Amazonasgebiet. Das ist irgendwie total toll. Also mich begeistert es auch wieder.
Strahlt Thomas aus Kornwestheim. Bernadette, Profi-Bergsteigerin aus Berchtesgaden, ergänzt.
Na, gigantisch. Jetzt haben wir mal dann, wenn du drüber schaust, auf Quito, ja. Hoffentlich bleibt es so, dass uns allen gut geht und wir alle nach oben kommen.
Es ist anstrengend, das muss ich sagen. Es geht gut, aber ich muss stark schnaufen und auch schauen, dass ich nicht zu schnell gehe. Aber wir haben ja auch genügend Zeit, also wir haben genug Zeit, um nicht zu schnell zu gehen.
Schnauft Katrin ins Mikrofon. Bislang sind die Bergsteiger ohne Steigeisen und Eisausrüstung unterwegs gewesen. Nun binden sie sich in Seilschaften ein und bereiten sich auf den Marsch durchs Eis vor. Langsam setzen sich die Frauen und Männer in Bewegung. Heinz aus München kennt das alles schon. Mit 68 Jahren ist er ein erfahrener Alpinist.
Der höchste war so an die 7800. Ein weiterer hoher Berg war der Mustergada mit 7500 Meter. Ja, und heute sind wir die Nacht unterwegs auf dem Cotopaxi. Es ist kalt, es geht der Wind.
Das Tempo beim Steigen ist nicht allzu hoch. Dennoch gewinnt die Gruppe gleichmäßig an Höhe. Die Chicos, die Führer, kennen den Weg aus dem FF. Längst haben die Seilschaften die 5000-Meter-Marke hinter sich gelassen. Bei manch einem macht sich die dünnere Luft bemerkbar.
Ja, ich muss sagen, es schlaucht mir wieder unglaublich. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich am Ende bin. Aber kurz davor bin ich auch noch nicht da. Ob wir irgendwo raufkommen? Ich glaube schon, ja. Ich muss rauf. Es bleibt nichts anderes über. Ja. Auch wegen der Kameraden. Ja.
Schweißtreibend und anstrengend ist der nächtliche Aufstieg zum Gipfel. Mal ist er steiler, mal flacher. Mal führt er an großen Eisbrüchen vorbei und über tiefe Gletscherspalten. Eistürme, die sogenannten Seracs, gefrorene Überhänge und gewaltige Eiszapfen bilden ein riesiges Labyrinth aus Eis und Schnee. Ohne ortskundige Führer wäre man hier aufgeschmissen.
Wir haben einen Führer dabei, ein Indio, der schon, glaube ich, sehr häufig auf dem Cotopaxi war, die Route so gut kennt.
Ganz gefahrlos ist die eisige Kraxelei in einer solchen Höhe allerdings nicht. Schon Humboldt machte bei seinen Expeditionen in den Anden Bekanntschaft mit der Höhenkrankheit. Seine Aufzeichnungen sind die ersten schriftlichen Beschreibungen der Symptome.
Wir fingen nun nach und nach an, alle an großer Übelkeit zu leiden. Der Drang zum Erbrechen war mit etwas Schwindel verbunden und weit lästiger als die Schwierigkeit zu atmen. Wir bluteten aus dem Zahnfleisch und aus den Lippen. Die Bindehaut der Augen war bei allen ebenfalls mit Blut unterlaufen.
Zwei österreichische Bergsteiger der Gruppe bluten zwar nicht, dennoch geht es ihnen nicht gut. Sie sind kreidebleich im Gesicht, atmen schwer, übergeben sich und haben Schwindelgefühle. Sie brechen ihren Weg auf den Cotopaxi auf 5400 Metern ab. Gegen kurz nach 5 Uhr früh erreicht auch die letzte Seilschaft von Heinz und Juan den Kraterrand des noch aktiven Vulkans. Pünktlich zum Sonnenaufgang.
Unglaublich, unglaublich. Ja, mein Gott, es ist ein Berg. Ja. Ein Vulkan, wie es das zweite Mal gibt. Ja, der war hart erkämpft. Unglaublich. Ja. Das ist der Krater vom Cotopaxi. Das ist einer der noch tätigen Vulkane hier in Ecuador. Aber trotzdem sind unglaublich beeindruckende Eiskaskaden rund um dieses Kraterloch. Das ist ein unglaubliches Erlebnis, das zu sehen. Und vor allem, dass man da selber sich raufgekämpft hat. Ich bin froh, ich werde nicht mehr raufgehen, mit Sicherheit. Ne? Ja, das ist für mich war es ein Kampf. Ja. Aber der Kampf ist vorbei. Jetzt genießt man die Aussicht. Das war unglaublich. Einfach unglaublich, ja.
Dieser große Berg, der als Bild in seinem Büro hängt, habe ihm noch gefehlt, sagt Heinz. Jetzt sei Schluss mit dem Höhenbergsteigen, fügt der Münchner hinzu. Doch wirklich ernst meint er das nicht. Denn schon wenig später sind die Strapazen des Aufstiegs vergessen und das nächste Ziel wartet. Seit 2 Stunden sitzt die Gruppe des DAV Summit Clubs im Bus. Sie befindet sich auf dem Weg zum Dach Ecuadors, zum Chimborazo. Die meisten Bergsteiger schlafen, die anderen erleben eine abwechslungsreiche Busfahrt.
In der letzten Stunde sind wir durch eine Gegend gefahren, die fast dschungelmäßig überwachsen war, sich dann aber nach einer halben Stunde wieder geändert hat, wieder in die Berglandschaft wie vorher. Das Wetter hat wieder aufgeklärt, ist wieder besser geworden. Also alle 15 Minuten erleben wir völlig neue Eindrücke vom Wetter wieder von der Landschaft her.
In Serpentinen windet sich der Bus durch die Anden. Immer wieder gähnen links und rechts der Straße steile Abgründe in die Tiefe. In den Tälern stehen kleine weiße Häuser mit roten Dächern. An den Berghängen weiden Rinder, Schafe und Pferde. Auf den dunkelbraunen Feldern arbeiten Bauern. Die Landschaft wirkt lieblich. Sie erinnert ans Allgäu. Einziger bizarrer Unterschied: im Hintergrund ragen immer wieder Vulkankegel auf. Der höchste von ihnen ist der von Schnee bedeckte Chimborazo. Knapp 6.300 Meter hoch ist der Berg mit seiner weißen Kuppe. So hoch, dass selbst dem König der Lüfte, dem Andenkondor, dort oben die Luft ausgehen würde. Rund 2.500 Meter sind von der Hochebene aus bis zum Gipfel des Chimborazo zu überwinden. Durchmesser des riesigen Vulkans rund 20 Kilometer. Sein letzter Ausbruch liegt hunderte Jahre zurück. Der Berg ist eine schlafende Schönheit. In der Indiosprache Quechua bedeutet Chimborazo so viel wie eisige Frau.
Quechua hat seine Wurzeln in der Inka-Zeit. Vom 13. bis zum 16. Jahrhundert umfasste deren Reich große Teile von Ecuador, Peru, Bolivien, Chile und Argentinien. Verbunden waren die Ländereien mit Pfaden und Handelswegen. Einer führte am Chimborazo vorbei, quasi am Haus von Marco Cruz.
Una hospedería en épocas precolombinas.
Schon die Inkas unterhielten hier eine Herberge. Das haben Ausgrabungen gezeigt. Früher kreuzten sich hier die Handelspfade von der Küste ins Bergland. An diesem Ort waren auch schon viele Deutsche. Alexander von Humboldt, Alfons Stubel, der Forscher Hans Meyer und viele jesuitische Missionare.
Heute stehen an diesem Ort mehrere mit Gras gedeckte Häuser. Wer das größte betritt, kommt in einen großzügigen Raum. In der Mitte spendet ein großer Kaminofen wohlige Wärme. Die holzgetäfelten Wände zieren alte Seile, Steigeisen, Eispickel, Karabiner und vor allem Bilder. Das Haus gleicht einem kleinen Museum.
Die alten Bilder habe ich über die vielen Jahre hinweg überall auf der Welt gefunden und gesammelt. Es sind Bilder von Indigenen, von eigenen Expeditionen, Tier- und Pflanzenbilder, Porträts von Wissenschaftlern und wichtigen Bergsteigern wie Jean-Antoine Carrel und Edward Whymper.
In einem der Bilderrahmen befindet sich eine Urkunde, ein Dankeschön der ganz besonderen Art.
Ich habe einem Forscherteam der Uni Wisconsin als Führer geholfen, auf dem Chimborazo Messungen zu machen. Und die Universität Düsseldorf habe ich dabei unterstützt, eine Karte über das Gebiet des Chimborazo zu erstellen. Als Dankeschön wurde ein Gletscher nach mir benannt. Klar, das macht mich natürlich ein bisschen stolz.
Wenn Marco das erzählt, ist ihm die Rührung anzumerken. Fast scheint es, als könne er sein Glück nicht recht glauben. Religiös sei er, sagt der 69-Jährige, und die Berge, ja, die seien mehr als nur irgendwelche Grate, Gipfel oder Gletscher.
Die Berge sind mein Leben. Sie sind mein Glück. Durch die Arbeit geht es meiner Familie gut. Und ich habe viele Freunde und tolle Mitarbeiter gefunden.
Einer dieser Freunde ist Reinhold Messner. Er und Marco kennen sich seit vielen Jahren. Immer wieder haben sie zusammengearbeitet.
Mit Reinhold sollte ich vor 15 Jahren eine Dokumentation für das Fernsehen drehen. Sie sollte den Versuch von Alexander von Humboldt aus dem Jahr 1802 rekonstruieren, den Chimborazo zu besteigen.
Humboldts Unternehmung war ein waghalsiges Abenteuer. Der Chimborazo galt damals als der höchste Berg der Welt, weil der Mount Everest noch nicht vermessen war. Bekleidet nur mit Stulpenstiefeln, einem unvorteilhaften Gehrock und einem Poncho, ging Humboldt das Wagnis ein. Allen Warnungen zum Trotz.
Der Pfad wurde immer schmaler und steiler. Die Eingeborenen verließen uns alle, bis auf einen, in der Höhe von 5070 Meter. Alle Bitten und Drohungen waren vergeblich. Die Indianer behaupteten, von Atemlosigkeit mehr als wir zu leiden. Wir blieben allein und gelangten mit großer Anstrengung und Geduld höher, als wir hoffen durften, da wir meist ganz in Nebel gehüllt blieben.
Humboldt kam nicht bis zum Gipfel. Er kam nur bis auf ca. 5600 Meter. Dann waren da das Eis, der Gletscher, eine riesige Felsspalte. Das hat er ja selbst beschrieben. Und es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln.
Bald fanden wir das weitere Steigen dadurch schwieriger, dass die Bröckeligkeit des Gesteins beträchtlich zunahm. An einzelnen, sehr steilen Staffeln musste man die Hände und Füße zugleich anwenden, wie dies bei allen Alpenreisen so gewöhnlich ist. Da das Gestein sehr scharfkantig war, so wurden wir, besonders an den Händen, schmerzhaft verletzt.
Humboldt hat durch seine Veröffentlichungen viel getan für Ecuador, für die Fauna, die Flora, für die Ökologie in Ecuador.
Der Felskamm, welcher nur hier und da mit dünnen Schneeflocken bedeckt war, wurde etwas breiter. Wir eilten sicheren Schrittes vorwärts, als auf einmal eine Art Talschlucht von etwa 400 Fuß Tiefe und 60 Fuß Durchmesser unserem Unternehmen eine unübersteigbare Grenze setzte. Die Kluft war nicht zu umgehen.
Humboldts Versuch bedeutete damals dennoch Weltrekord im Bergsteigen. Mehrere Jahrzehnte sollte er Bestand haben. Die ersten Menschen, die den Gipfel des Chimborazo in knapp 6300 Metern Höhe erreichten, waren der Brite Edward Whymper und das französische Brüderpaar Jean-Antoine und Louis Carrel. Am 4. Januar 1880 war das, also erst 78 Jahre nach Humboldts Versuch. Bis heute trägt eine Hütte den Namen der Erstbesteiger.
Gut 130 Jahre später ist diese Carrel-Hütte der Ausgangspunkt für das Abenteuer-Gipfelsturm der internationalen Gruppe des DAV Summit Clubs. Es soll der krönende Abschluss der zweiwöchigen Andentour werden, hofft Jens aus Nürnberg.
Ja, schon ein bisschen angespannt, weil ich fand es das letzte Mal auf dem Cotopaxi recht kalt und jetzt weiß ich nicht, was mich erwartet, obwohl es heute Abend doch schön warm ist. Ja, lassen wir uns überraschen. Und jetzt soll es über 6000 gehen heute. Ist auch immer wieder eine neue Herausforderung, weil man nie genau weiß, wie es einem so gehen wird.
Die äußeren Bedingungen jedenfalls sind bestens, findet Profi-Bergsteigerin Bernadette.
Sternenhimmel, windstill, angenehme Temperaturen, der Schnee ist hart gefroren, super zum Gehen. Also liegt eigentlich am Gipfel nichts im Weg, es liegt nur noch an uns.
Langsam setzen sich die Seilschaften in Bewegung. Das Klappern des Geschirrs, das Klimpern der Karabiner, das Knacken und Knarren der Steigeisen im Eis und ein leises, gleichmäßiges Keuchen sind die einzigen Geräusche, die die Gruppe durch die Dunkelheit begleiten. Im Lichtkegel der Stirnlampen schrauben sich die Männer und Frauen in Schleifen in die Höhe. Führer Angel ist heute Tempomacher und Pfadfinder in einem.
Wir sind jetzt am Castillo, der Felsenformation, die wie eine Burg aussieht, auf 5300 Metern etwa. Wir machen eine kurze Rast. Unser Tempo ist gut, wir sind schön gleichmäßig. So werden wir den Gipfel erreichen. Immer schön ruhig.
Noch befindet sich die Gruppe rund 1000 Höhenmeter unterhalb des Gipfels. Die Bergsteiger schweigen und konzentrieren sich auf jeden Schritt, der sie dem Ziel näher bringt. Die Pickel bohren sich dabei in den Gletscher, geben Stabilität und Sicherheit. Zwischen 30 und 60 Grad ist der Weg steil. Die dünne Luft macht sich bemerkbar, das Atmen fällt schwer. Immer wieder verordnet Angel kurze Trinkpausen. Manch einer aus der Gruppe isst auch einen Happen, Müsli-Riegel, Kuchen, Käsebrot oder Schokolade. Hauptsache, es gibt Energie. Schweißtropfen perlen unter den Mützen hervor. So wird es auch Weiland Alexander von Humboldt ergangen sein.
Wir blieben nur kurze Zeit in dieser traurigen Einöde. Da das Wetter trüber und trüber wurde, so eilten wir auf demselben Felsgrate herab, der unser Aufsteigen begünstigt hatte. Der Teil unserer Expedition oberhalb des ewigen Schnees hatte nur 3,5 Stunden gedauert.
An Umdrehen denkt in der Gruppe jedoch keiner. Auch weil das eisige Gelände langsam flacher wird und die große Kuppel des Berges immer näher rückt.
Ahoritas llegamos a cumbre 20 milla, a más o menos a 6200.
Wir erreichen jetzt auf 6230, 240 Metern den ersten Gipfel des Chimborazo. Es ist minus 10 Grad kalt. Wie geht es euch beiden? Seid ihr zufrieden oder sehr müde?
Ich bin sehr zufrieden und gar nicht müde.
Es ist 20 Minuten nach 5. Am Horizont kündigt sich mit einem zarten, gelben Streifen der Tag an. Darüber wölbt sich in Blautönen der klare Nachthimmel. Die Sterne und der Mond leuchten um die Wette. Über dem Tiefland wogt ein Wolkenmeer. Die Bergsteiger sind erschöpft, aber glücklich.
Ja, war ganz schön anstrengend jetzt am Ende. Ja, steil bergauf und gibt noch ganz schön in die Knochen. Also
für mich ist das Maximum hier.
Thomas! Glückwunsch!
Danke!
Sauber! Hartes Stück Arbeit!
Ja!
Schön hier oben, oder?
Ja!
Stellen Jens und Thomas fest. Und Bernadette findet.
Ha, sind das Momente da hier oben? Ha? Wahnsinn! Rentiert sich doch die Plagerei, oder? Ja. Wir haben so viel Glück gehabt, letztes Mal und heute, also mit unserer Tour. Einfach geil. Einfach geil. Ein richtig toller Moment. So zum Tränen vergießen. Wahnsinn. Darum mache ich das auch, weil irgendwie das ist einfach so ein schöner Moment. Und manchmal denke ich mir beim Raufgehen, warum tust du das immer an? Und dann hast du es so. Und dann, wenn du herum bist, dann ist alles vergessen.
Allen Strapazen zum Trotz wagen die Bergsteiger sogar ein wärmendes Freudentänzchen auf dem Vulkan, dem eisigen Thron Gottes, dem Chimborazo. Tiefe Freude und Dankbarkeit durchströmen die Bergsteiger. Hier oben, auf 6300 Metern, erfüllt sich die Leichtigkeit des Humboldtschen Lebensgefühls eben auf besondere Weise.
Das Schwierige erscheint mir nie unmöglich.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.